Wir sind heute im zweiten Buch Könige, Kapitel 14. Zweite Könige 14. Was eine ganz merkwürdige Geschichte. Wir haben ja letzte Woche schon die Geschichte von Joas, dem König von Israel, eigentlich abgeschlossen. Das Kapitel 13 endet damit, wie er vorher schon die Hälfte des 13 endet damit, dass er gestorben ist und begraben wurde. Aber im Kapitel 14 wird nochmal auf bestimmte Bereiche seines Lebens zurückgeschaut. Wir hatten gehört, dass Joas, obwohl er der Enkel Jehus war, schon Böses tut, der Enkel von Jehu gewesen ist, sich längst wieder von dem kurzen, guten Weg seines Großvaters weggewendet hat und sich wieder in dieser bösen Tradition verankert hat. Und dass das Urteil Gottes über sein Leben lautet, er tat, was böse war im Augen Gottes. Und trotzdem hat er zum Beispiel den Propheten Elisa aufgesucht, als der todkrank war, und wusste, dass das ein Mann Gottes ist. Aber sein eigenes Handeln war durch Okkultismus geprägt, durch Avatar. Deswegen dieses dreimal zu Boden schlagen. Der Prophet hatte gesagt, wenn du fünf oder sechsmal geschlagen hättest, dann wäre die Rettung Gottes vollständig gewesen. Und ich hatte ja auch gezeigt, dass durch die Art, wie der Prophet mit ihm redet, ein wacher Mensch tatsächlich merkt, fünf oder sechsmal gibt es eine Anweisung, also schlage ich auch fünf oder sechsmal. Aber diese amoklopische Gewohnheit war so tief, dass sogar die Begegnung mit dem Propheten dadurch geprägt war. Heute lesen wir noch was aus seinem Leben. Und da muss man einmal parallel hören, was gerade in Juda los gewesen ist. Im zweiten Jahr des Joasch, des Sohnes des Joas, des Königs von Israel, wurde Amazia König, der Sohn des Joasch, des Königs von Juda. Er war 25 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 29 Jahre in Jerusalem, und der Name seiner Mutter war Joadan von Jerusalem. Er tat, was recht war in den Augen des Herrn, nur nicht wie sein Vater David, aber nach allem, was sein Vater Joasch getan hat, tat auch er. Springt zum Vers 5, und es geschah, als das Königtum in seiner Hand gefestigt war, schlug er seine Knechte, die den König, seinen Vater, erschlagen hatte. Aber die Söhne der Totschläger tötet er nicht, wie es im Buch des Gesetzes des Mose geschrieben steht, wo der Herr geboten hat. Nicht sollen Väter um der Söhne willen und Söhne nicht um der Väter willen getötet werden, sondern jeder soll für seine eigene Sünde getötet werden. Das wird ausdrücklich für diese Situation erwähnt, dass er sich an selbst im Umgang mit den Mördern seines eigenen Vaters an die Ordnungen Gottes hält. Wir sehen heute in der heutigen Politik, dass viele Machthaber oder Regierungen diese einfachen Regeln überhaupt nicht ernst nehmen. Wir hören das immer wieder, zum Beispiel in Nordkorea, wenn irgendeiner in Ungnade fällt, weil er aus der Sicht der Regierung was falsch gemacht hat, wird nicht nur er getötet, sondern seine ganze Familie kommt in Straflage. Dasselbe Verhalten in China, in der Türkei und auch in Afghanistan, im Iran oder in anderen arabischen oder in arabischen Ländern macht man die Familie haftbar für das schuldhafte Verhalten eines Einzelnen. Das ist ausdrücklich verboten von Gott. Und das wird ja ausdrücklich als Gerechtigkeit dieses Amazia beschrieben. Dann geht es weiter, er schlug die Edomiter im Salztal 10.000 Mann und nahm die Stadt Sela im Kampf ein und gab den Namen Joktil bis auf diesen Tag. Damals, heißt es dann weiter, und da kommt Joas wieder ins Spiel, um den es heute geht. Damals sandte Amazia Boten zu Joas, dem Sohn des Joas, des Sohnes Jehus, dem König von Israel, und ließ ihm sagen, auf, lass uns einander ins Angesicht sehen. Das bedeutet, komm, wir wollen gegeneinander kämpfen. Da sandte Joas den König von Israel zu Amazia, dem König von Juda, ließ ihm sagen: Der Dorn sprach auf dem Libanon, sandte zu der Zeder auf dem Libanon und sprach: Gib meinem Sohn deine Tochter zur Frau. Da liefen die Tiere des Feldes, die auf dem Libanon lebten, darüber und zertraten den Dornstrauch. Gewiss, du hast Edom geschlagen, und darum erhebt sich dein Herz. Genieße deinen Ruhm und bleib in deinem Haus. Wozu willst du dich denn mit dem Unglück einlassen, dass du fällst, du und Judah mit dir? Aber Matze hörte nicht. Da zog Joas, der König von Israel, auf, und sie kämpften miteinander, er und Amazia, der König von Juda, bei Bet-Shemesh, das zu Juda gehört, und Juda wurde auf Israel geschlagen, und sie flohen jeder in sein Zelt. Und Joas, der König von Israel, nahm Amazia, den König von Juda, den Sohn des Joasch, des Sohnes Ahasias, bei Bet-Shemesh gefangen, und er kam nach Jerusalem und riss eine Bresche in die Mauer Jerusalems, von Tor Ephraim anfangen bis an das Ecktor, 200 Meter lang. Und er nahm alles Gold und Silber und alle Geräte, die sich im Hause des Herrn und in den Schatzkammern des Hauses des Königs vorfanden, und Geisel und kehrte nach Samaria zurück. Und die übrige Geschichte des Joasch, was er getan hat und seine Machttaten, wie er mit Amazia, dem König von Juda, gekämpft hat, ist das nicht geschrieben im Buch der Geschichte der Könige von Israel? Und Joasch legte sich zu seinen Vätern und wurde in Samaria begraben bei den Königen von Israel, und sein Sohn Jerobeam wurde an seiner Stelle König. Merkwürdig ist von wem?
Von wem?
Von Joasch. Warum?
Naja, eigentlich ist das böse Tat. Und wir, also zumindest den Streit jetzt, oder den Kampf nicht unbedingt provozieren, weiter provozieren will, sondern ihm eigentlich sagt, was es doch sein. Woher sonst immer das Böse tut. Oder?
Ist doch ja, gar nicht mal immer. Wenn man nämlich das Kapitel vorweg ist. Also, das ist eine ganz wichtige Sache. Ich hätte gesagt, merkwürdiges Verhalten erstmal von Amazia.
Ja, das auch gesagt.
Da ist jemand, von dem ausdrücklich heißt, er tat, was recht war. Zwar nicht so vollständig wie David, aber wenigstens wie sein eigener Vater. Und wir haben gerade gelesen, er hält sich an das Gesetz Gottes. Gott gibt ihm sogar Gelingen, dass er die Feinde, die östlich lebten, die Edomiter, in einer großen Schlacht komplett besiegt. Und dann plagt ihn der Übermut und er will kämpfen, ohne dass es dafür irgendeine Notwendigkeit gibt. Und dann ist der eigentlich böse, nicht eigentlich, da ist der, von dem es heißt, dass er tat, was böse war in den Augen Gottes, eindeutig der Vernünftigere und versucht, diesen dummen Kampf zu vermeiden. Was lernen wir daraus?
Es ist immer nur schwarz und weiß. Es ist nicht nur böse, aber nicht nur gut.
Auch Menschen, die vor Gott richtig leben, können gravierende Fehler in ihrem Leben machen. Und andererseits, Menschen, die in der falschen Richtung unterwegs sind, können sich sogar mehrmals in ihrem Leben durch richtiges Verhalten oder richtige Handlungen auszahlen. Und was bedeutet das für uns?
Dass man sich nicht darauf ausruhen kann, dass man, also, man nicht sagen kann, ja, ich bin Christ und ich glaube an Gott und deswegen ist alles, was ich mache, das Richtige.
Genau. Das ist eine der Dinge. Aber es gibt noch was Zweites, ganz wichtig.
Ich denke wirklich wachsam sein, ob der andere kann das Richtige tun, wo ich denke, der macht sowieso immer alles falsch.
Genau.
Dann kannst du urteilen,
oder? Also es ist extrem wichtig, dass wir unvoreingenommen mit vielen Menschen umgehen. Ja. Auch ein Mensch, der komplett in der falschen Richtung unterwegs ist, kann sich in bestimmten Situationen besser verhalten. Richtiger Verhalten als ein Gläubiger. Und deswegen wird uns so eindringlich gesagt, dass wir alles prüfen sollen. Und noch was, dass wir eben nicht aus einer einzelnen Situation ableiten können, ob jemand richtig oder falsch lebt.
Menschen gehen ja auch die verschiedensten Wege. Und aus diesen ganzen vielen verschiedenen Wegen kann man ja auch immer was mitnehmen, wie du ja auch eben gerade gesagt hast. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel hier uns als Gruppe anschaut, und jetzt zum Beispiel wir ein einziges Thema ins Gespräch diskutieren würden, würden die verschiedensten Lösungen dafür vielleicht aufkommen, weil wir ja alle verschiedene Wege gegangen sind und andere zum Beispiel Standpunkte zu dem Thema haben.
Das stimmt. Das stimmt. Deswegen ist letzten Endes die Frage, in welche Grundrichtung wir unterwegs sind. Mit Gott. Das bewahrt uns nicht automatisch vor Fehlern. Oder von Gott weg. Das bedeutet nicht zwingend, dass wir jede Situation in unserem Leben falsch machen. Nur, das muss für uns klar sein, dass der höchste Wert oder die letzte Entscheidung ist nicht, wie sich einer in einer bestimmten Situation verhält, sondern welche Grundausrichtung sein Leben hat. Das ist der Grund zum Beispiel, warum wir gewarnt werden vor Eheschließung mit ungläubigen Partnern. Es ist gar keine Frage, dass es einen Haufen ungläubige Menschen gibt, die sich in manchen Situationen ganz eindeutig besser verhalten als Gläubige. Und umgedreht. Ich denke, wer mit einem gläubigen Partner verheiratet ist, weiß, dass das bei einem selber und auch beim Partner immer wieder gravierende Fehler gibt. Und das, was Amazia gemacht hat, das war ein gravierender Fehler. Besonders peinlich, weil das nicht ein Fehler am Anfang seines Lebens war, sondern eher am Ende, wo er schon richtig gelernt haben müsste, wie man sich vernünftig verhält. Und trotzdem steht über seinem Leben das Urteil Gottes richtig, bei dem anderen falsch. Bei den Grundrichtern. Stimmt. Und über dem Ende von Johannes das Urteil falsch. Und ich sag mal so, für mich ist Johannes hier schon, was wir in den vorigen Kapitel lesen, aber auch heute, eigentlich ein extrem sympathischer Mensch. Alles, was ich von ihm lese, gefällt mir. Wie er mit anderen umgegangen ist, wie weitblickend er versucht hat zu leben. Ich sag mal so, er wollte gar nicht kämpfen. Und als ihm der Kampf aufgezwungen wird, verhält er sich trotzdem edel. Er nimmt Amazia gefangen, macht ihn aber nicht tot. Und beendet den Kampf so, dass sich diese Sache nicht nochmal wiederholen kann. Ein Riss in die Mauer, das heißt also 200 Meter Stadtmauer abreißen bis unten hin, heißt, die Leute von Juda sind jahrelang beschäftigt, diese ganze Sache wieder ordentlich aufzubauen. Und er nimmt Geiseln, damit die Sache nicht wieder von vorne losgeht. Und nimmt alles Gold und Silber, was man eben auch nicht damit, ich sag mal, Söldner oder andere Leute einkaufen könnte, die dann im Ersatzkampf gegen Joachas führen. Er nimmt alle Wertsachen auch noch mit und schwächt ihn wieder wirtschaftlich auf eine Weise, dass die nicht gleich wieder Krieg führen kann. Wenn ich das so lese, denke ich, boah, was für ein kluger Mann. Jammerschade, dass er so einen blöden Vater hatte und einen Großvater, der so schon durch Grausamkeit verdorben war, dass er selber keine gute Richtung nehmen konnte. Und deswegen, ich sage das mal den jungen Frauen hier unter uns, wenn man sich solchen Mann wählt, der aus solcher Familientradition kommt, die so kaputt ist, darf man nicht erwarten, dass man ein gesegnetes Leben kriegen kann. Denn im vorigen Kapitel ist das ja deutlich geworden, dass diese abergläubischen Traditionen so tief in diesem Mann drin waren, dass das ja nicht mal beim Propheten nachlegen konnte. Mir tut es wirklich weh um diesen Mann, weil ich viele solche Menschen kennengelernt habe, in die falsche Richtung unterwegs, ganz fest da reingeprägt und trotzdem in der Lage, in kritischen Situationen die richtigen Schlüsse zu ziehen. Wie tief diese falsche Prägung war, habe ich auch letzte Woche schon darauf hingewiesen, sagt der letzte Vers, den wir eben gelesen haben, Vers 16. Kapitel 14, Vers 16. Wie falsch er lag, sagt, also wie klar seine falsche Richtung war, sagt der letzte Vers, den wir von ihm gelesen haben. Nämlich, sein Sohn Jerobeam wurde an seiner Stelle König. Seinen ältesten Sohn nach dem Namen des schlimmsten Götzendienst zu nennen, zeigt, in welche Richtung sein Denken geht. Das ist so, als ob ein Deutscher sein Kind Adolf nennt. Und deswegen wird klar, dass trotz seiner vielen guten Ansätze sein Leben festgelegt war an die Leute. Und das finde ich schmerzlich. Sache ist, also der Tod von Joasch war genau zur Hälfte der Regierungszeit von Amazia. Von dem heißt es, er regierte 29 Jahre und nach dem Tod von Joasch noch 15. Als er gekämpft hat, war er also 39 oder 40 Jahre alt. Eigentlich ein Mensch, wo er genügend Lebenserfahrung hätte haben können. Wir lesen von ihm nach dieser Sache nichts Bedeutendes mehr. Und 25 wird er König. Dann ist berichtet, er lässt die Mörder seines eigenen Vaters hinrichten. Dann wird berichtet, er kämpft gegen die Edomiter und siegt. Dann wird berichtet, sein Sieg ist ihm zum Kopf gestiegen und er will gegen Israel kämpfen. Das macht er, verliert, behält sein Leben, behält sein eigenes Leben, aber ist den Rest seiner Regierungszeit zu keiner vernünftigen Tat mehr recht. Und 14 Jahre später wird er selber wieder ermordet, genau schon wie vorher. Wenn man mal diese beiden Leben nebeneinander stellt, das von Joas und das von Amazia, dann muss man sagen, das von Joas sieht gelungener aus. Es heißt zwar, es heißt ausdrücklich auch, zu seinen Lebzeiten gab Gott ihm Sieg gegen die Syrer, damit es mit Israel nicht ganz aushört. Und wenn man das vergleicht, sagt der eine, hat zwar sehr schwierige Zeiten, aber Gott stellt sich immer zu ihm. Der andere achtet, solange er jung ist, ganz besonders auf Gott. Dann macht er einen richtig großen Fehler. Dann endet er wie ein Verbrecher. Wer hatte das bessere Leben? Ich denke, fast 100% würden sagen, der Erste. Trotzdem ist das Urteil Gottes ein anderes. Und das ist das, was wir besonders beachten. Wenn unser Leben nur diesseits auf die Erde gerichtet ist, kommen wir wahrscheinlich öfter zu falschen Schlussfolgerungen. Und nur wenn wir bereit sind, unser Leben und auch das Leben von anderen Menschen aus dem Blickwinkel Gottes zu betrachten. Und der geht tatsächlich immer über mehrere Generationen. Dann ist unser Urteil über eine bestimmte Situation richtig. In dieser Herausforderung für unser eigenes Leben und für den Blick auf andere alleine, da bleibt eine Spannung, die lässt sich nicht einfach auflösen. Das ist genau das, was Jesse vorhin gesagt hat. Es gibt nicht nur schwarz oder weiß. Und das muss man aushalten. Und jeder muss sich entscheiden, welche Sicht er festhalten will. Und in dieser Spannung lasse ich uns heute in diese neue Woche. Amen.